HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Stefan Roller, dem Illusionisten. Ganz großes Theater bekommt zu sehen, wer die Skulpturensammlung im Liebighaus am Frankfurter Museumsufer besucht. Hier haben Sie alle Ihre Bühne. Die Schönen aus dem alten Ägypten. Die Edlen der klassischen Antike. Die Frommen und Heiligen des Mittelalters ebenso wie die Eleganten und Tändelnden aus Barock und Rokoko. Die Figuren erzählen uns von ihren Welten, von Zeiten der Freude und des Leids, von Glaube und Zweifel, von Leben und Tod. Und sie alle bezeugen, wie wichtig es den Menschen von alters her ist, sich selbst zu begegnen im Bildnis des anderen. Meisterhafte Künstler haben daran gearbeitet, in Stein oder Holz, in Bronze oder Ton, lebensechte Individuen zu zaubern. Viele von ihnen kennt Stefan Roller persönlich. Er leitet die Abteilung Mittelalter im Liebighaus und ihn begrüßt heute Barbara Henke. Herr Roller, beginnen wir mit einer jungen Frau, die nicht Maria heißt und wohl auch keinen braven Lebenswandel hatte, trotzdem aber die Ehre erfuhr, am großen Portal der Kanzlei von Straßburg als steinerne Sibylle verewigt zu werden. Wer ist diese Bärbel von Ottenheim?
Die Bärbel von Ottenheim, das Bärbele, wie sie bei uns im Museum seit Jahrzehnten genannt wird, war die Mätresse. Die Mätresse des Jakob von Lichtenberg, des Stadtvogtes von Straßburg, den 1460er und 70er Jahren. Eine Frau, die aus armen Verhältnissen gekommen ist, aber offensichtlich fesch und adrett, und der verheiratete Landvogt hat es dieses Mädchen angetan und hat es sich geschnappt, beziehungsweise sie hat sich ihn geschnappt und hat es offensichtlich reichlich ausgenützt und hat sich ein schönes Leben gemacht und hat ihre Untergebenen drangsaliert. So dass man ihr später, nachdem der Landvogt gestorben war, so etliches Üble angehängt hat und sie als Hexe und als böses Weib verschrien hat, so dass sie am Ende dann auch tatsächlich im Kerker gestorben ist.
Also sie hat dort aus dem Scheinfenster der Kanzlei in Straßburg geschaut, ein bisschen schelmisch, vielleicht auch ein bisschen schnippisch. Sie war gemeint als Sibylle und er als Prophet.
Ja, die Frage ist, ob sie tatsächlich gemeint war. Also es ist auf jeden Fall so, dass es sich um einen Propheten und eine Sibylle handelt. Aber weil diese Figuren so realistisch waren, hat man sie wahrscheinlich dann später erst im Laufe des 16. Jahrhunderts mit diesen zwei damals fast schon legendären Figuren dann in Zusammenhang gebracht. Aha. Die ursprüngliche Idee von Niklas Gerhardt, von dem Bildhauer, der sie geschaffen hat, war bestimmt nicht diese, sondern für ihn ging es tatsächlich darum, diese alttestamentarischen Figuren einer Sibylle und eines Propheten zu gestalten.
Und inwiefern haben die einen Bezug zu einer Kanzlei? Wurde da Recht gesprochen?
Also es ist ganz typisch für das Mittelalter. Also es wird nicht unterschieden in das Weltliche und in das Geistliche oder Religiöse, sondern es ist alles ineinander verwoben. Und da, wo Recht gesprochen wird, wird eben auch im Sinne von Religion und vom Christentum Recht gesprochen. Und das bezieht sich auf das Neue Testament, auf das Alte Testament, und dementsprechend hat da eigentlich alles was zu suchen, was irgendwie religiös oder biblisch ist.
Waren jedenfalls sehr ansprechende Köpfe. Sie hatten die beiden, die ja nicht mehr vereint sind. Mhm. Die Bärbel ist in der Sammlung des Liebighauses, aber der Jakob von Lichtenberg, der befindet sich eben Straßburg. In einem Museum in Straßburg. Sie hatten die beiden ja für 4 Monate wieder zusammengeholt. Mhm. Die haben also ungefähr so an der Wand gehangen wie bei der Kanzlei auch.
Wir wissen es nicht ganz genau, wie sie tatsächlich ausgestellt waren damals oder wie sie positioniert waren in diesem Portal, aber es gibt eine Überlieferung einer Zeichnung des 16. Jahrhunderts, die heute leider nicht mehr erhalten ist. Aber die Zeichnung oder die schriftliche Übertragung dieser Zeichnung ist so genau, dass wir doch rekapitulieren können, dass sie beide aus Scheinfenstern geschaut haben. Mhm. Und da heißt es auch, dass sie sich angesehen haben. Aber die Figuren selber sind auch so stark auf den Besucher ausgerichtet, dass man einen Kompromiss finden muss, dass sie sich einerseits anschauen, andererseits aber auch den Besucher, der durch dieses Portal geschritten ist, tatsächlich begrüßt haben.
Man hat so den Eindruck, die lächeln ein bisschen.
Ja.
Die beobachten die Menschen, die da auf der Straße oder auf diesem kleinen Platz vor ihnen herumlaufen. Worüber konnten die sich denn im späten Mittelalter womöglich amüsiert haben?
Ich glaube, dass es nicht anders war als heute. Also Mensch bleibt Mensch. Also, und die Eitelkeiten sind die gleichen gewesen. Und da gab es genau die gleichen eitlen Laffen, die durch das Portal gegangen sind. Die gleichen Oberschullehrer und die gleichen braven Mütterchen. Also ich glaube, was es da zu sehen gab, das war nicht anders als heute. Also das Interessante ist, glaube ich, dass diese Übertragung dieser beiden Figuren als Jakob von Lichtenberg und seine Mätresse, dass das durch diese Lebendigkeit dieser Figuren zustande kam. Also eine Sibylle, die wirklich so schelmisch grinst und ja wirklich fast schon anmachend.
Und er grinst sich auch eins in seinen Bart.
Aber ihm weiß man es nicht so wirklich. Es ist so eine Mischung aus Grummeln und Lächeln und Grinsen irgendwie. Man kann unheimlich viel reininterpretieren. Ich glaube, das genau ist der Reiz und der Witz dieser Figuren auch. Und genau das hat Niklas Gehrt auch gewollt. Dieses psychologische Spiel mit Physiognomie und mit Ausdruck und was man sich dabei selber denken kann. Also Fantasie anregen, das ist schon immer wichtig gewesen.
In der Zeit der Niklaus Gehrt Ausstellung Ende Oktober 2011 bis März 2012 konnten wir wahrscheinlich auch den Bildhauer selbst sehen. Es gab eine Steinskulptur, in der man vermuten kann, er hat sich selbst dargestellt.
Sagen wir mal so. Also, es war eigentlich früher war es ganz geläufig, dass man unbedingt in sehr individuell gestalteten Köpfen und Figuren Künstlerporträts finden und suchen wollte. Erstmal suchen, dann finden wollte. Im Prinzip gibt es überhaupt keinen Anlass, in diesem Porträt, in Anführungsstrichen, tatsächlich Niklas Gehrt
zu
sehen.
Keinerlei Beweise sind zu finden.
Nein, also ein Architekt oder ein Bildhauer hätte sich mit entsprechenden Werkzeugen, Utensilien darstellen lassen. Und das, was er in der Hand hält, ist nicht wirklich zu identifizieren. Man hat versucht, diesen Knauf, den er in der Hand hält, als einen Teil eines Zirkels zu interpretieren. Aber wenn man sich mittelalterliche Zirkel anschaut, funktioniert es nicht. Also im Prinzip müssen wir passen und sagen, wir können diesen Mann nicht identifizieren. Es ist ein
aber
unglaublich
schön,
individueller.
Es war eine sehr sympathische
klar,
Figur.
Klar wäre es schön. Wobei wir nicht wissen, ob Niklas Gehrt wirklich sympathisch war. Also er hat sich ja mehrfach durch den Kaiser bitten lassen. Und ich glaube, dass er schon ziemlich eitel war. Der wusste, wie gut er ist. Und ob der so wirklich so sympathisch war, ich weiß es nicht. Er war genial, aber ob sympathisch, das weiß ich nicht.
Also gerade an dieser Figur, von der man gerne spekuliert, das könnte der Meister selbst sein, Niklas Gehrt, da fällt ja auf, wie präzise sie gearbeitet ist. Es ist Stein. Aber wir sehen, weil er das Kinn in die Hand stützt, sehen wir so kleine Wülste, die sich in der Wange bilden. Wir meinen fast die Poren der Haut zu sehen, die Bartstoppeln zu sehen und so weiter. Das hat mich damals sehr überrascht, dass also Steinskulpturen im späten Mittelalter schon so einen veristischen Anspruch hatten.
Also A, finden wir das wirklich schon früher. Aber Niklas Gehrt ist jemand, der dem wirklich die Krone aufsetzt. Er ist jemand, der technisch überhaupt keine Grenzen kennt und dementsprechend auch alles realisieren kann, was er sieht. Und er sieht natürlich jede Menge. Und wenn ich dann die technischen Möglichkeiten noch dazu habe, dann ist es umso beeindruckender. Und was er tatsächlich macht, ist, dass er Details zutage befördert, muss man eigentlich sagen, die uns erstmal gar nicht präsent sind, weil sie so normal und so alltäglich für uns sind. Aber sobald sie dann wirklich in Stein umgesetzt sind oder auch in Holz umgesetzt sind, in dieser Präzision und Virtuosität umgesetzt sind, dann fallen sie uns erstmal auf. Und dann merken wir tatsächlich, welchen großartigen Kunstcharakter er dann auch diesen so realistischen Figuren bringt. Und dann merkt man irgendwann auch, dass sie eigentlich so realistisch gar nicht sind. Also es ist so eine Mischung aus einer ganz starken Individualisierung, einem starken Realismus, aber eben auch einer ganz starken Stilisierung, ja, und die dann letztendlich auch den Kunstcharakter dieser Figuren auch richtig prägt und ausmacht erst.
Verblüffend war ja auch, es ging bei Niklas Gehrt so weit, dass er Materialien quasi imitiert hat in Stein. Also es gab eine Skulptur zu sehen, die hielt die Hände zusammen, betend, andächtig, und ein Spruchband kam aus diesen Händen und bildete eine Spirale in der Luft. Auch das aus Stein, so unglaublich fein gemeißelt, dass man dachte, das muss brechen.
Das Epitaph des Konrad von Busnang in Straßburg. Also das Grandiose darin ist wirklich, dass dieses ganze Epitaph aus einem Stück Stein gearbeitet ist. Dass beide Figuren, beide Halbfiguren mit dem Christuskind, die man darin sieht, sie ist der Kanoniker Konrad von Busnang neben Maria und dem Christuskind, dass die in einer Nische sitzen und tatsächlich, ist, man hat den Eindruck, sie schauen aus einem Fenster heraus, aus einer Nische, aus einer Empore. Und das alles ist aus einem einzigen Stück Stein gearbeitet. Und als ob das nicht genug wäre, lässt er wirklich zwischen beiden Figuren noch ein Spruchband durch die Luft wirbeln, was nur durch ganz, ganz wenige dünne Stege im Hintergrund verbunden ist, die man gar nicht sehen kann. Und so hat man das Gefühl, da fliegt tatsächlich ein Papier durch die Luft, aber es ist aus Stein gearbeitet. Ja. Phänomenal.
Ja, ich war sehr beeindruckt. Und auch bei den hölzernen Figuren hat Niklas Gehrt die Möglichkeiten des Materials ausgereizt. Da erinnere ich mich an eine Madonna aus Buchsbaum mit einem faltenreichen Gewand. Und die Falten dieses Rockes, die waren so tief, dass man den Eindruck hatte, da dringt noch nicht mal mehr Licht hinein. Man sieht gar nicht, wo sie aufhören.
Ja, also das ist generell bei ihm so, dass er die Blöcke, mit denen er arbeitet, dass er sie extrem aushöhlt und tief arbeitet und dass er mit wahnsinnigen Hinterschneidungen arbeitet. Also das ist eine handwerkliche Virtuosität, die manchmal schon wirklich ans artistische Grenzen ist eigentlich. Und er lotet nicht nur das Material aus, sondern er lotet auch die Sehgewohnheiten der Leute aus und überfordert zu seiner Zeit, glaube ich, auch die Sehgewohnheiten vieler Leute. Mhm. Die es verstanden haben, die haben es zu schätzen gewusst, wie der Kaiser, ja, warum er denn auch von Straßburg nach Wien beordert
worden ist. Was hat der Kaiser von ihm gewollt? Aufträge erteilen?
Der Kaiser hat sein großes Grabmal von ihm machen lassen wollen. Das hat nicht mehr ganz geklappt. Die Deckplatte hat er noch gemacht. Die können wir heute noch im Wiener Stephansdom sehen. Aus Rotmarmor, also einem Material, was mit zu den schwierigsten und am kompliziertesten zu bearbeitenden Materialien eigentlich zählt. Aber Niklaus Gerhardt hat auch da was draus gearbeitet, was einfach zu seiner Zeit, ja, unschlagbar war.
Kann man sagen, mit seiner Kunst hat Niklaus Gerhardt Schule gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also Niklaus Gerhardt hat damals über Generationen hinweg die Skulptur beeinflusst. Es gibt ein wunderschönes Beispiel. Er hat in Baden-Baden in der Stiftskirche, heute kann man es immer noch sehen, einen überlebensgroßen Kruzifixus, ebenfalls aus einem Stück Stein gearbeitet. 5 Meter hoch, 1,5 Meter tief, 3 Meter breit. Ein Stück Stein. Nicht nur, dass diese Figur unglaublich realistisch gearbeitet ist, dynamisch gearbeitet ist, hinterschnitten ist und so auch wieder von einer Kunstfertigkeit gearbeitet ist, sondern eben gerade dieses Betonen, dieses extreme Betonen von ich kann das, von Kunstfertigkeit, von Virtuosität, dass diese Figur aus einem Stück arbeitet, was natürlich ein antiker Topos ist. Der Laokoon, die berühmte Laokoon-Gruppe, soll angeblich aus einem Stück Stein gearbeitet worden sein, was gar nicht stimmt, wie wir inzwischen wissen. Ja. Aber Niklaus Gerhardt hat diesen Anspruch, seine Figuren eben aus möglichst wenig Blöcken zu arbeiten, wenn es geht, aus einem Block. Und dieses Kruzifix war so wegführend und so überzeugend offensichtlich, dass ganz, ganz viele Bildhauer in der Nachfolge eben auch monolithische Kruzifixe gearbeitet haben.
Sind diese Künstler gewandert zu Vorbildern, von denen sie gehört hatten?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also es gibt Objekte wie Klaus Lüthers Mosesbrunnen in der Kartause von Dijon. Das kann man immer wieder sehen, dass da Leute gewesen sind. Und da weiß man auch, dass normale Wallfahrten hingegangen sind. Und da sind die Künstler gewesen. Wir wissen auch von Albrecht Dürer, dass er extra nach Köln gegangen ist, um dort den Dreikönigsaltar von Stefan Lochner zu sehen. Also es gibt immer wieder solche Stücke, die offensichtlich auch zugänglich waren und die man sich als Künstler angesehen hat. Es gab einen Kunsttourismus.
Ja, zur Dürer-Zeit gab es dann ja auch schon die weite Verbreitung durch Grafiken.
Ja.
Da hat man Abbildungen bereits sehen können, so wie heute Fotografien.
Und Niklaus Gerhardt ist in den 60er Jahren, also da gab es zwar Schongau noch nicht, aber sein Vorläufer, den Meister E.S., auch ein oberrheinischer Kupferstecher, der hat durchaus auch eine ganze Reihe an Kupferstichen zustande gebracht, die sehr prägend waren für die Malerei und die Skulptur.
Wir sind mit Niklaus Gerhardt im späten Mittelalter. Mhm. Wir kennen seinen Namen. Es gibt Dokumente, die sein Wirken bezeugen. Verträge zum Beispiel, den über das Portal in Straßburg. Über manche Zuschreibungen wird noch diskutiert. Aber weiß man irgendwas über den Menschen?
Schwer zu sagen. Also eigentlich konkrete Dinge weiß man nicht. Also man weiß, dass er verheiratet war, man weiß, dass er eine Tochter hatte, man weiß, dass er einen Sohn hatte, der Goldschmied war in Straßburg. Aber das war es dann eigentlich.
Und der hat ja noch den Namenszusatz von Leiden.
Ja.
Kam er denn aus dem Niederländischen?
Das kann man mit Sicherheit annehmen, dass er aus dem Niederländischen kam und dass er da wahrscheinlich auch geboren ist. Es wurde lange spekuliert, dass Leiden möglicherweise sein letzter Aufenthaltsort gewesen wäre. Aber das entspricht eigentlich nicht den gängigen Traditionen der Namensbildung im Mittelalter, sondern so ein Ortszusatz gibt an, dass dort einer geboren ist. Also der ist geborener Niederländer, wird dort auch seine Ausbildung gemacht haben. Aber ob er tatsächlich die Prägung dort erfahren hat, die ihn zu dem machte, was er tatsächlich war als Bildhauer, das ist wirklich sehr, sehr fraglich. Und wir rätseln eigentlich bis heute, wo er tatsächlich seine Ausbildung gemacht hat und wo er das lernen und erfahren konnte, was ihn so auszeichnet. Immer wieder mal stoßen wir auf Objekte, wo wir denken, es erinnert uns auffallend an Niklaus Gerhardt, ohne Genaueres über die Bildhauer zu wissen. Und wir haben zum Beispiel bei der großen Illusion, bei der letzten Ausstellung hatten wir einen Christuskopf aus dem Louvre, der angeblich in der Normandie entstanden ist. Und der hatte so auffallende Ähnlichkeiten mit Niklaus Gerhardt, ohne tatsächlich Niklaus Gerhardtisch zu sein, dass man da schon wirklich annehmen konnte, dass möglicherweise beide Bildhauer, es handelt sich um den Kopf eines nicht benennbaren Bildhauers, unbekannten Bildhauers, dass möglicherweise beide Bildhauer auf einem ähnlichen Niveau und durch eine ähnliche Kunst geprägt worden sind, die möglicherweise in Nordfrankreich anzusiedeln war. Dummerweise haben wir fast nichts mehr aus Nordfrankreich aus jener Zeit.
Wir haben jetzt über Werke gesprochen, die sowohl im Auftrag von Bürgern, also Straßburg, die Stadtoberen haben ihn wahrscheinlich beauftragt, entstanden sind, als auch über Werke, die für den christlichen Kontext gearbeitet worden sind, also im Auftrag der Kirche. Mhm. Ist das was Besonderes, dass Niklaus Gerhardt von beiden Seiten Aufträge hat? Denn hauptsächlich entstand ja wohl Kunst im Auftrag der Kirche im Mittelalter.
Es ist manchmal nicht zu trennen. Also wenn Sie zum Beispiel an die große Ulmer Münsterkirche denken, da ist der Hochaltar oder das Chorgestühl eben keine kirchliche Stiftung, sondern eine Ratsstiftung, also eine bürgerliche Stiftung, weil eben diese klerikalen Räume oft auch eine weltliche Funktion hatten. Also wenn Recht gesprochen wurde, dann ist es nicht im Rathaus oder in einem Gerichtsgebäude passiert, sondern eben in der Kirche. Also dementsprechend gibt es da nicht wirklich eine Trennung und dementsprechend ist es auch nicht wirklich verwunderlich. Also diese Doppelklientel sozusagen, die ist eigentlich ganz normal und ganz sprechend und charakteristisch fürs Mittelalter.
Heute im Doppelkopf Jessicas. Gewünscht vom Mittelalterspezialisten Stefan Roller, dem Kunsthistoriker aus dem Frankfurter Liebighaus. Zunächst Better Days Ahead von der Pat Metheny Group. Der Titel Better Days Ahead aus der CD Letters from Home. Die Pat Metheny Group im HR2 Kultur Doppelkopf mit Stefan Roller im Studio ist Barbara Henke. Stefan Roller, in der Gerhardt-Schau sind wir vielen Gästen des Liebighauses begegnet. Figuren, die dieser Meister selbst schuf, solchen, die von anderen in der gleichen Zeit geschaffen wurden und nicht zuletzt Werken, die von ihm inspiriert Ende des 15. Jahrhunderts entstanden. Und sie alle haben uns gezeigt, wie lebendig die Bildnisse in dieser Zeit schon werden, wie individuell und wie glaubwürdig die Menschen erfasst wurden in ihrer Physiognomie, in ihrem Körper. Im Winter 2014-15 haben Sie dann vorgeführt, dass dieser Ehrgeiz sich bei Künstlern bis in die Gegenwart erhalten hat. Die große Illusion hieß die Ausstellung, veristische Skulpturen und ihre Techniken. Da ging es ja in vielen Fällen mindestens genauso stark um Echtheit wie um Täuschung.
Mhm. Mit Sicherheit. Und das ist nicht erst ein Phänomen des 15. Jahrhunderts oder der Barockzeit, sondern ein Phänomen eigentlich seit der Antike. Schon immer hat man versucht, wirklich tatsächlich täuschend echte Figuren nachzuahmen. Und das hat religiöse Gründe, das hat unterschiedlichste Ausgangspunkte, warum man das nun tatsächlich möchte. Ich denke, es ist immer ein Drang tatsächlich, das, was man sieht, so genau wiederzugeben und zu erfassen, wie nur möglich. Und da gehört der Mensch nur einfach mal dazu.
Und dann kommen aber Tricks ins Spiel. Dann reicht
Tricks,
nicht mehr der Stein oder das Holz.
Genau.
Dann kommt plötzlich alles mögliche andere dazu.
Genau.
Eine Farbfassung.
Man versucht erst mit den normalen Mitteln, die einem als Künstler zur Verfügung stehen. Das sind die einfachen Mittel. Das Holz, Ton, Stein, was man eben so hat, zur Verfügung hat. Versucht man, ein realistisches Ergebnis zu erzielen. Und dann merkt man, man stößt an die Grenzen. Und da gibt es andere Dinge. Und ich kann ein Auge, kann ich einfach modellieren und nur mit Farbe. Ich kriege das nicht hin. Mir fehlt der Glanz und mir fehlt die Lebendigkeit. Und dann sucht man nach anderen Materialien. Und dann stellt man plötzlich fest, ich kann so ein Auge aus verschiedenen Steinen machen. Ich kann die Steine anpolieren beispielsweise. Ich kann das Augenweiß in einem anderen Stein machen als die Pupille und die Iris. Und dann irgendwann in der Barockzeit stellt man fest, das müssen nicht nur Steine sein, das kann man auch aus Glas machen. Wenn man technische Möglichkeiten hat und entwickelt hat bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann spiegeln die sich meistens auch ganz schnell in der Kunst wieder. Und das Glasauge ist wirklich so ein Punkt. Das ist ganz witzig. Also das ganze Mittelalter hindurch war man nicht in der Lage, tatsächlich ein blasenfreies Glas herzustellen, was in einem Auge saublöd ausgesehen hätte, um es mal so zu formulieren.
Schaum in der Pupille.
Und dann plötzlich im 17. Jahrhundert ist man in der Lage, tatsächlich ganz, ganz reines Glas herzustellen. Und sofort gibt es Augenprothesen, ja, also für Leute, die keine Augen mehr haben. Und die Künstler denken sich, was der da neben mir kann und was der da trägt, das kann ich auch meiner Kunst geben. Und dann kriegen Skulpturen plötzlich Glasaugen. Und dann fangen die an zu leben, weil eben nicht nur ein gemalter Glanzpunkt auf diesem Auge sitzt, sondern der Glanzpunkt wandert, je nachdem, wie die Lichtquelle auch wandert. Mhm. Und plötzlich werden diese Figuren erleben, die einen Wirklichkeitssprung, der bis dato eigentlich überhaupt nicht zu realisieren war oder zu erfassen war. Mhm. Und das sind nicht nur die Glasaugen, also auch man versucht Haare auf unterschiedliche Arten und Weisen darzustellen. Also am Anfang schnitzt man sie, macht sie aus Stein, man fügt verschiedenfarbige Steine zusammen, man malt die geschnitzten Haare an. Irgendwann versucht man aus Wollefasern, schon bei den alten Ägyptern, aus Wollefasern, ja, oder aus Handfasern Haare nachzumachen, bis man auf die Idee kommt, warum nehme ich eigentlich wirklich Haare? Also Pferde haben lange Haare an der Mähne und am Schwanz hinten, die kann ich doch verwenden. Und dann kriegen plötzlich Figuren richtige Perücken auf oder kriegen über kleine Kanülen und kleine Hülsen in Löcher im Kopf, kriegen dann Haare eingesteckt. Und so wissen wir inzwischen, dass beispielsweise spätgotische Kruzifixe zu mindestens 50% ursprünglich, wenn nicht sogar zu 60 oder 70% echte Haare
getragen haben.
Also gerade beim Kruzifix, da fällt mir ja noch was ein, was ich besonders, ja, merkwürdig finde, denn es ist eigentlich ein Theater, das inszeniert wird. Es ist ein Riesentäuschungsmanöver. Man will ja im christlichen Kontext die Empathie der Andächtigen auch anstacheln. Und dann kommt es ja dazu, dass man Blut imitiert und ähnliche Dinge.
Also man muss sich klar machen, wie der Zugang zu Bildern war, nämlich ganz anders als heute. Für uns heute sind Bilder Illustration eigentlich oder Unterhaltung. Fürs Mittelalter und noch bis in die Barockzeit hinein waren Bilder tatsächlich Realität. Das, was ich sehe, ist auch da. Und dann kann ich so kunstfertig sein, wie es will. Aber wenn da die Skulptur eines Kruzifixes ist, dann ist das Christus. Und je realistischer der ist, desto überzeugender ist tatsächlich auch die Handlung, die er widerspiegeln soll oder das, was er transportieren soll. Und wenn ich eine Kreuzabnahme tatsächlich mit einer Skulptur nachspielen kann, die die Arme auf- und zuklappen kann, und wenn ich einem gekreuzigten Christus tatsächlich über eine Öffnung im Rücken tatsächlich noch über eine Blutsblase Blut aus der Seitenwunde tropfen lassen kann, dann ist es so realistisch, dass der Betrachter im Mittelalter tatsächlich sicher war, da hängt der wirkliche Christus. Und das ist Realität für ihn gewesen.
Täuschungsmanöver, ja, aber eigentlich. Ich überlege manchmal, wenn heute von Wallfahrten zu bestimmten Orten die Rede ist, wo angeblich weinende Skulpturen vorhanden sind oder wo eben einmal im Jahr angeblich Blut fließt aus einer Reliquie, dann überlege ich auch manchmal, ob die Kirchenväter so weit gehen, das nochmal so zu machen und wirklich die Gläubigen zu täuschen. Oder ist der Wunsch, das sehen zu können, so stark, dass man sich wirklich einbildet?
Das ist eine schwierige Frage natürlich zu beantworten. Also je nachdem, wie kritisch man zu dieser ganzen Geschichte steht, kann man das eine glauben oder das andere glauben. Ich denke, auch im Mittelalter war es so, dass von der Geistlichkeit bestimmte Dinge eindeutig gelenkt waren. Und man natürlich die finanziellen Vorteile gesehen hat, die durch eine Wallfahrt zustande kommen. Und wenn ich sowas wirklich noch unterstützen kann, ich muss bloß an die schöne Maria von Regensburg denken, die aber erst im frühen 16. Jahrhundert als Wallfahrt angeregt worden ist, in einer Zeit, wo es schon ganz kritisch war, wo die ersten kirchenkritischen Stimmen ja aufgetaucht sind, da initiieren die Regensburger nochmal eine ganz massive Wallfahrt und die Leute flippen richtig gehend aus. Also da gibt es Holzschnitte, wo sich die Leute auf den Boden wälzen vor diesem Gnadenbild und was dann aber auf der anderen Seite von anderen Leuten schon wieder sehr kritisch betrachtet wird, die aber alle davon profitiert haben. Also nach außen hin gibt man sich oft anders, wie man dann hintenrum bestimmte Dinge dann in die Wege geleitet hat und arrangiert hat, um davon dann doch zu profitieren.
Also wenn die Wunder nicht von alleine geschahen, dann muss man die Wunder irgendwie einrichten.
Also und ich glaube, das ist schon immer so gewesen ist und dass es einfach eine Art von intellektueller Schicht gibt. Das ist nicht allein auf die katholische Kirche bezogen, sondern glaube ich auf jede Ideologie bezogen. Es wird gelenkt und geleitet und wird natürlich in bestimmte Richtungen manipuliert. Es ist einfach so und es gehört glaube ich zu jeder Ideologie auch dazu.
Also bei den Figuren aus dem christlichen Kontext, die Heilige darstellen, die Christus selbst darstellen, die Maria darstellen und so weiter, da ist es schon so, dass die Kunstwerke Stellvertreter sind.
Nominell ja, wenn ich das sagen darf. Also
gibt es ja im weltlichen Kontext auch.
Klar, also ganz offiziell ist es schon so, dass die Kirche sehr kritisch den Bildern gegenübersteht. Und anfänglich sind sie ja sogar ganz verboten und man einigt sich dann darauf, dass Bilder eben gerade diesen Stellvertreter-Typus oder diese Stellvertreter-Funktion einnehmen dürfen und dass sie belehrend auch benutzt werden dürfen und dass sie für den Gläubigen, der nicht lesen kann, natürlich die Heilsgeschichte sehr bildhaft vorführt und natürlich als Andachtshilfe zur Verfügung stehen. Aber wie sie dann letztendlich rezipiert werden, diese Objekte, das steht auf einer ganz anderen Karte. Und dass diese Figuren wirklich ganz anders aufgenommen worden sind, nämlich tatsächlich als realistisch und als wahrhaftig. Und dass das, was ich da sehe, egal ob es aus Holz oder aus Stein ist, das ist der Heilige, der da steht. Da kann die Kirche oder die katholische Kirche so viel erzählen, wie sie will. Ja, also das Volk hat anders reagiert auf diese Objekte. Ja, und je realistischer die waren, desto stärker oder desto besser hat natürlich dieser Kniff funktioniert.
Ja. Wir wollen ja bei der Erinnerung an die große Illusion Ihrer Ausstellung doch bis in die Gegenwart gehen. Mhm. Also es war verblüffend, dass in den 60er Jahren, nach der langen Phase, in der sozusagen die Abstraktion dominiert hat in der Kunstwelt, dann plötzlich dieses Bedürfnis wieder da war und dieser Reiz, Menschenbildnisse, skulpturale Menschenbildnisse, plastische Menschenbildnisse herzustellen, die Menschen wirklich erschreckt und überrascht haben damals. Die ersten Begegnungen mit den Putzfrauen von Dwayne Hansen, mit seinen Wärterfiguren, die wurden dann ja auch geschickt aufgestellt. Dann stand so ein in einer Uniform steckender,
an die Wand gelehnt,
ziemlich kräftiger Mensch in einer Ecke eines Ausschauungssaals oder so. Und wenn man reinkam, dachte man, du liebe Zeit, was macht der denn hier? Muss ich jetzt Hab-Acht-Haltung einnehmen? Also das war ja schon überraschend, dass das wieder in die Gegenwartskunst hineinkam.
Also ich finde es ganz witzig. Zum einen funktionieren die Figuren Figuren heute ja nicht mehr wirklich so gut. Also gerade Duane Hansen, der ist vom Technischen her so, dass kleine Kinder heute davor stehen und eher anfangen zu lächeln. Also das ist wie mit der Trickgeschichte im Kino oder im Fernsehen, was mir in den 50er, 60er Jahren noch ganz toll fand. Da lachen die sich heute halb tot.
Ja gut, am Wachsfigurenkabinett genau. Weiß man es auch, da ist man auch dran gewöhnt. Trotzdem ist es zunächst mal verblüffend.
Wobei man sagen muss, Wachsfiguren sind zum Teil wirklich realistischer als das, was Duane Hansen macht. Aber man darf nicht vergessen, dass die realistische Skulptur in der Art des Duane Hansen einfach extrem verschrien war durch den Klassizismus. Also der Klassizismus hat ja diesen ganz radikalen Bruch vorgenommen, dass realistische Kunst einfach keine Kunst ist.
Also wir hatten uns entwöhnt, vor allen Dingen von den Farben.
Nicht nur von den Farben, sondern ganz generell von einem Realismus, der die Realität so wiedergibt, wie sie ist. Das wurde, Naturalismus wurde als Kunst verpönt eigentlich. Und das wurde sofort zum Kitsch degradiert oder dann eben gerade auf den Jahrmarkt verbannt. Ja. Mhm. Also wenn wir heute Wachsfigur hören, dann denken wir sofort an Madame Tussaud. Aber das hat mit Kunst nichts zu tun, sondern wir denken an den Jahrmarkt. Aber bis Ende des 18. Jahrhunderts hat Wachs einfach zu bildenden Kunst und zur Skulptur dazugehört. Wachs, echte Haare, Textilien, Glasaugen haben als Materialien selbstverständlich dazugehört.
Aber bei Duane Hansen und dann später auch bei John D'Andrea und so spielen ja auch moderne Materialien noch eine Kunststoffe.
Genau, die ersetzen das Wachs sozusagen durch moderne Materialien, ganz klar. Also die passen das sozusagen ihrer Zeit an und arbeiten auch nicht mehr mit echten Haaren, sondern mit Kunstmaterialien, aus denen diese Haare sind und natürlich mit zeitgenössischen.
Aber auch mit Stoffen, mit Kleidung, mit realen Schuhen.
Natürlich, aber mit modernen Dingen, ganz klar. Ja. Und greifen aber dabei ganz bewusst eben gerade auf diese Wachsplastik zurück, auf diese Wachskulturen zurück. Was ihnen am Anfang übrigens ganz massive Probleme gemacht hat. Denn die Skulpturen wurden in den 70er Jahren genauso mit den gleichen Worten abgeurteilt und schlecht gemacht, wie im 19. Jahrhundert Wachsfiguren verurteilt worden sind. Mhm. Das ist zum Teil wörtlich, nur stehen 100 Jahre dazwischen. Es ist wirklich interessant und es hat eigentlich bis in die 70er Jahre gebraucht, um diese Figuren
also
tatsächlich als Kunst zu akzeptieren.
Also es war zu sehr 1:1. Ja, so. Man vermisste dann eine gewisse Stilisierung.
Die Stilisierung und die Abstraktion, genau. Und selbst heute, es war noch in der Ausstellung wirklich kenntlich, dass manche Leute durchgegangen sind und das einfach nur lächerlich fanden, kitschig, keine Kunst.
Ja. Ich gestehe, ich fand vor allen Dingen die Figur Ariel II, eine nackte Bronze, farblich gefasst, also wirklich täuschend echt die Haut imitiert, Poren, winzige Fältchen im Gesäßbereich oder am Bauch. Da habe ich auch gedacht, nein, also so genau wollte ich das eigentlich alles gar nicht sehen. Ich fühlte mich sozusagen in die Rolle eines Voyeurs gezwungen, der ich gar nicht sein wollte.
Ja, genau, das ist es, glaube ich, worüber wir uns täuschen. Also ich glaube, wenn ein Künstler oder wenn John D'Andrea tatsächlich einen voyeuristischen Impetus gehabt hätte, dann hätte diese Ariel uns angeschaut. Das tut sie aber nicht, sondern sie schaut über uns hinweg auf die Wand, sie schaut in die Ferne. Die ist im Prinzip genau der gleiche Trick, wie jeder mittelalterliche Künstler, barocke Künstler mit seinen Porträts gemacht hat. Die schauen dich nie an. Die schauen immer irgendwo hin oder schauen über dich weg oder durch dich hindurch. Und genau dadurch umgeht er dieses Voyeuristische eigentlich. Wir sollen schon genau hingucken, ja, und sollen die Schönheit dieses Körpers sehen, aber voyeuristisch glaube ich nicht, dass es wirklich ist. Auch bei den Figuren kam sofort wieder, das sind ja nur Abgüsse nach der Natur. Sind es. Aber diese Figuren sind trotzdem stilisiert, denn sie werden zu einem Kunstobjekt gemacht. Es ist eine Komposition.
Ja. Aber mit diesen sind ja nur Abgüsse. Und da stellt man natürlich auch, der Künstler ist gar nicht handwerklich in der Lage, es besser zu machen, also es anders zu machen.
Und das ist, um es mal deutlich zu sagen, von einer Ahnungslosigkeit geprägt, die erschreckend ist. Also, denn wir wissen seit dem 15. Jahrhundert, dass selbst Donatello Figuren hergestellt hat, die mit Abgüssen gearbeitet haben. Seine berühmte Judith und Holofernes-Gruppe in Florenz, da sind ganze Arme und Beine, ganze Gliedmaßen sind aus Abgüssen hergestellt. Und in Florenz zu einer Zeit, wo die Renaissance über die farbige Skulptur herzieht und gerade über realistische Skulptur herzieht und im Prinzip dem eine Basis setzt, was später durch den Klassizismus dann ganz populär gemacht wird, da entstehen Skulpturen, die auf Totenmasken basieren. Also noch realistischer geht es überhaupt nicht. Denen werden nur die Augen geöffnet, die Lippen geöffnet und dann werden Haare außenrum modelliert und das war's dann. Mhm. Und das war Kunst. Man hat es so wollen und so akzeptiert. Und das war genauso als hochwertig anerkannt, genau von den gleichen Künstlern gemacht, die eben auch andere Dinge gemacht haben, die wir heute als Renaissance-Kunst akzeptieren, aber die Dinge nicht.
Stefan Roller, noch eine Erinnerung von mir an die Schau, die große Illusion. Ich war ganz besonders, möchte ich sagen, betroffen, zur Reflexion herausgefordert von einer recht kleinen Skulptur von Ron Mück. Mhm. Das war ein hockender Mann. Der Titel war Man in a Sheet, Mann in einem Laken. Ja, eine kleine Figur, hockend, zusammengekauert. Wir haben eigentlich nur den Kopf herausragen sehen, ansonsten von einem Laken überdeckt. Mhm. Und das war etwas, was zur Andacht herausgefordert hat. Also man hat diesen Mann angeschaut und wusste nicht, in was für einer Situation befindet er sich. Wie geht es ihm? Ist das die Schwelle zum Tod? Was sollen wir da entdecken? Das fand ich sehr beeindruckend. Ron Mück.
Ron Mick ist jemand, der, ja, Australier, und komischerweise gibt es in Australien noch ein paar andere, Sam Tings beispielsweise, den wir auch in der Ausstellung hatten mit seiner großen Pieta, die alle aus dem Filmgeschäft kommen, die gelernt haben, Dummies sozusagen für Krimis herzustellen, Leichen zu machen und solche Dinge. Also die haben ihr Handwerk wirklich von der Seite aus gelernt, sind anatomisch perfekt, sind technisch perfekt, aber ihnen genügt irgendwann ihr Job nicht mehr. Und dann fangen sie an, ihr Können sozusagen künstlerisch zu beladen und für die Kunst einfach zu verwenden. Und Ron Mick ist momentan auf jeden Fall der, der unschlagbar ist und der auch derjenige ist, der den größten Erfolg hat, weil er einfach auch der ausdrucksstärkste von dieser ganzen Gruppe ist. Das Interessante ist gerade bei Man in a Sheet, wie bei allen anderen Figuren auch, dass die deutlich unterlebensgroß ist. Es gibt Figuren, die sind deutlich überlebensgroß.
Kind, ja.
Es gibt Figuren, die sind 3-4 Meter hoch. Die erschlagen dich fast, wenn du davor stehst. Aber alle sind unglaublich realistisch durchmodelliert. Interessanterweise sind es immer vollständige Akte, die er modelliert und dann anzieht, also mit großen oder kleinen Textilien bedeckt. Und das Interessante ist für mich, dass er so realistisch arbeitet, dass er die Poren der Haut sogar nachmodelliert. Aber dass er eben anders als John DeAndrea oder Duane Hansen eben nicht mit Abgüssen arbeitet, sondern tatsächlich modelliert. Ja, er modelliert diese Körper und jede Pore wird eingeritzt oder eingedrückt in die Haut. Mhm. Und dann macht er, wenn er ein Tonmodell erstellt hat, macht er davon Abgüsse. Vom Technischen her unfassbar gut gemacht, auch wieder mit, nicht mit Glasaugen, sondern mit Acrylglasaugen. Diesmal wird mit modernen Materialien gearbeitet, aber im Prinzip wird gearbeitet wie bei einer Wachsfigur. Aber was er eben daraus macht, ist gerade dieses unglaublich Bewegende. Und es sind alltägliche Momente, die er festhält, ganz ähnlich wie Duane Hansen eigentlich auch. Aber es fehlt so diese humorige oder die etwas zynische Komponente, die der Amerikaner hat, sondern es ist immer sehr, sehr nachdenklich.
Bedeutungsgeladen.
Nee, das würde ich gar nicht mal so sagen. Also es gibt Objekte, wo man davor steht und denkt, schön, ja, nett. Aber wenn man dann einfach mal sich die Zeit lässt und diese Objekte auf sich wirken lässt, dann strahlen die eine unfassbare Ruhe aus. Da geht es gar nicht wirklich darum, jetzt eine größere, tiefere Sinngeladenheit irgendwie noch zu transportieren, sondern man soll sich in die Psyche oder in die Atmosphäre einfach dieses Objektes hineinversenken. Und gerade Man in a Sheet, also es ist nicht zu interpretieren. Jeder sieht was anderes darin. Ob das ein psychisch Kranker ist, ob das jemand ist, der, keine Ahnung, als Autist da unter seinem Laken sitzt oder was auch immer mit dieser Person ist. Jeder sieht was anderes darin oder kennt einen Moment, wo er sich gefühlsmäßig irgendwie damit identifizieren kann.
Eben doch Empathie.
Genau. Aber es ist immer ein Moment, der mit ganz großer Ruhe verbunden ist, bei allen diesen Objekten.
Ja.
Und das finde ich bei Ron Mick extrem beeindruckend, wirklich.
Ja. Pictures of Me hat Victoria Tolstoy das Album genannt, in dem sich Stefan Rollers zweiter Wunschtitel für diese Sendung findet. Es sind also lauter musikalische Selbstporträts, unter denen sich Te Amo Corazon auch befindet.
See, that's where you and I first came to be, from the dust of the earth and the knowledge tree, the amo corazón.
Victoria Tolstoy mit Te Amo Corazón im Doppelkopf. HR2 Kulturgast Stefan Roller hat sich diesen Titel gewünscht. Eingeladen hat den Kurator aus dem Frankfurter Liebighaus mit besonderer Neigung zur Skulptur des späten Mittelalters, Barbara Henke. Und mit besonderer Neigung eben auch zum illusionistischen Verismus, also der Erscheinungsweise von Skulpturen, die fast lebendig uns gegenübertreten und besonders ähnlich sind wirklichen lebenden Menschen. Hauptthema der christlichen Kunst: die Geschichte von Jesus Christus, im Kern die seiner Geburt, also die Weihnachtsgeschichte. Ihr ist die Liebighaus-Ausstellung des Winters 2016-17 gewidmet, wieder kuratiert von Stefan Roller, dem Illusionisten. Und da haben wir nun abermals ganz großes Theater, oder?
Würde ich mal so sagen. Ja, erzählen im Prinzip eine altbekannte Geschichte, aber wir erzählen sie neu. Wir glauben alle, die Weihnachtsgeschichte zu kennen, aber wir kennen nur einen Teil davon.
Im Mittelpunkt stehen ja die Krippen.
Genau, also diese Geschichte verändert sich und es gibt im Laufe des 16. Jahrhunderts bildet sich eben eine Darstellungsform heraus, die Weihnachtskrippe, die sozusagen die ganze Weihnachtsgeschichte zusammenfasst und in einem großen, prächtigen Theater dann sozusagen ins 18. und 19. Jahrhundert führt. Und gerade im 18. Jahrhundert bildet sich in Neapel eine Krippenkunst, eine Krippenkultur heran, die ihresgleichen sucht. Der neapolitanische König ist unfassbar reich, sein ganzer Hofstaat ist sehr, sehr reich. und die entdecken die Krippe für sich sozusagen. Und ein paar Handwerker und Künstler spezialisieren sich darauf, weil sie laufend Aufträge aus diesen Adelskreisen bekommen. Es findet eine Art manufaktureller Herstellung im Laufe der Zeit statt, eine Spezialisierung. Und das Ergebnis sind unfassbar qualitätvolle, realistische und auch exaltiert pathetische Figuren. Also das ist richtig großes barockes Theater. Das sind Krippenanordnungen, Krippenensembles, die oftmals mehrere hundert Figuren umfassen. Und zwar nicht nur die Geburt Christi mit den Hirten und ein paar Königen, sondern die Könige kommen in einem riesen, großen, exotischen Tross mit Haremsdamen und mit ja, nicht Scharenkapelle und mit Sklaven und mit allem möglichen.
Pferde, Kamele.
Elefanten sind sogar dabei. Also das sind Ziegen und Schafe und also alles, was man sich so vorstellen kann und alles so realistisch gefasst, dass die Biologen und Zoologen ihre helle Freude dran haben, weil sie lauter ausgestorbene Tiere feststellen können.
Und wer durch Süditalien reist, der kann heute auch im Sommer Grotten sehen, in denen solche vielteiligen, fast lebensgroßen Krippen stehen.
Genau, also diese Krippen sind nicht nur zur Weihnachtszeit zu sehen, sondern die haben in vielen italienischen Kirchen ganz Jahresbedarf. Und das ist so die ganz eigene Geschichte Italiens. Bei uns nördlich der Alpen ist es wirklich eine auf Weihnachten zugespitzte Angelegenheit. Aber man muss sich klar machen, dass das Wort Krippe sehr schnell übertragen wurde auf alles, was kleinfigurig in Landschaft dargestellt war. Es gab auch Osterkrippen und Ganzjahreskrippen. Mhm. Also wir spezialisieren uns jetzt logischerweise bei einer Ausstellung zur Weihnachtsgeschichte auf die Weihnachtskrippe und haben da netterweise aus Freising die Möglichkeit, wirklich eine ganz, ganz tolle neapolitanische Krippe zu zeigen. Auch kleine Figürchen, die sind alle so 35 bis 40 Zentimeter hoch. Das ist eine normierte Größe, sodass die ganzen Handwerker, die in Neapel gearbeitet haben, miteinander arbeiten konnten. Und wenn ich irgendwo eine Figur gesucht habe und beim einen gab es sie nicht, bin ich zum anderen gegangen
der
und
konnte mich da eindecken.
Genau.
Und, da kriegst du
und wenn mir die Klamotten dazu nicht gefallen haben, bin ich zum nächsten gegangen, weil es gab extra Schneider, die Stoffe extra klein in Miniatur nachgewoben haben und diese Stoffe geschneidert haben und diese Klamotten und Textilien geschneidert haben. Und man konnte dann einfach sozusagen im nächsten Laden die Sachen kaufen, die einem noch gefehlt haben.
Also wenn man davon ausgeht, was in der Bibel erzählt wird, in den Evangelien von Lukas und Matthäus, dann denke ich mal, zu Anfang waren wahrscheinlich auch die Krippen doch eher eine Art Kammerspiel. Denn da ist ja von diesen vielen, vielen, vielen Figuren gar nicht die Rede. Sondern es geht immer um Josef, um Maria, um das Kind, um Ochs und Esel, die Hirten und die Könige oder Weisen.
Also wenn man sich die ganz frühen byzantinischen Sachen anschaut, da liegt meistens Maria im Wochenbett und dann sieht man oben drüber Ochs und Esel an der Krippe, der Josef irgendwo in einem Eck darunter, man weiß nicht, ob er schläft oder irgendwie vor sich hin dümmelt, also als alter Kreis einfach. Man sieht ein paar Engel und man sieht irgendwo ein oder zwei Hirten. Also das ist alles sehr zeichenhaft dargestellt. Später rücken dann noch drei Könige dazu, eben am Anfang nicht Könige, muss man sagen, sondern Magier oder Weise, wie sie in der Bibel ja auch benannt werden. Die werden dann erst im Lauf der Zeit um 1000 zu Königen. Davor sind es einfach nur Sterndeuter, die kommen, die dem großen Stern hinterher reisen, um den neuen König, das Christuskind, zu finden.
Aber das hat offenbar nicht gereicht. Also man hat Ausschmückungen erfunden, man hat weitere Geschichten hinzugedichtet und die waren so erfolgreich, dass sie weit verbreitet wurden und dann auch dargestellt werden mussten.
Schon Ochs und Esel kommen nicht aus der Bibel. Also zumindest nicht aus den Evangelien, sondern das ist eine Übertragung aus dem Alten Testament. Da gibt es nämlich bei Jesaja gibt's den Spruch, dass der Ochse seinen Herrn kennt und der Esel die Krippe seines Herrn erkennt.
Während die Zeitgenossen unterstellte man nicht erkannt haben,
ganz genau,
dass dieses Kind in der Krippe der Erlöser sein soll.
Also die dummen Viecher sozusagen, die erkennen, dass dieses Kind der Erlöser ist, aber die Juden erkennen ihren eigenen König eigentlich nicht. Ja. Genau, das ist der Hintergedanke. Und das etabliert sich schon im zweiten Jahrhundert eigentlich nach Christus, also bei den ganz frühen Christen bereits, wie viele andere Dinge eben auch. Es gibt viele frühe apokryphe Schriften aus dem 2. Jahrhundert, 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert. Apokryphe Schriften heißt, es sind Schriften, die zwar weit verbreitet waren, aber eben nicht in den biblischen Kanon aufgenommen waren, die dann auch von der offiziellen Kirche verboten wurden, aber einfach so populär waren, dass die nicht wegzukriegen waren.
Und all diese Hinzuerfindungen, sehen wir die in der Ausstellung?
Die sehen wir, genau darum geht es mir eigentlich. Wir glauben, die biblische Geschichte zu kennen, aber wir kennen eben nur diesen kleinen Teil, Josef,
Maria,
Ochs und Esel. Das
heißt ja, die Weihnachtsgeschichte und ihre Bilderwelt.
Ja, und diese Episoden, die dazukommen, Heiligenlegenden und, die machen eigentlich erst die Geschichte aus, muss man ganz klar sagen. Ja, also da gibt es dann die Hebammen, Salome und Selomi, da gibt es die ganze groß ausgeführte Geschichte der heiligen drei Könige, wie sie kommen, woher sie kommen, wann sie wieder gehen, wie lange sie da sind und warum sie nicht zu Herodes zurückgehen, sondern dass sie gleich nach Hause gehen und wohin sie dann wandern und wo sie
sie landen und dass sie Bischöfe werden und wo sie und wann sie sterben. Und also das wird wahnsinnig kompliziert und komplex und bildreich ausstaffiert. Also im 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert wird dann sogar eine Legende der Heiligen Drei Könige beispielsweise geschrieben, in der ganz, ganz umfangreich als dickes Buch sozusagen die Geschichte der drei Könige erzählt wird, was mit der Bibel gar nicht mehr wirklich viel zu tun hat, außer dass sie tatsächlich das Kind finden und zu Herodes kommen. Und so gibt es eben ganz, ganz viele Dinge. Oder die Flucht nach Ägypten genauso, also in der dann plötzlich Wundergeschichten passieren, dass die heilige Familie auf der Flucht eine Höhle vorbeikommt und da kommen plötzlich Drachen aus der Höhle. Alle haben natürlich furchtbare Angst und das Christuskind überhaupt nicht, sondern es zähmt diese Drachen und macht so kleine Haustierchen aus diesen Drachen. Und es ist also alles ganz, ganz harmlos. Aber die Geschichten sollen eben auf der einen Seite zeigen, dass dieses Christuskind wirklich Mensch geworden ist. Ja? Und auf der anderen Seite sollen sie aber auch klar machen, dass es nicht einfach nur ein Menschenkind ist, sondern dass dieses Menschenkind göttlichen Gehalt sozusagen hat. Es geht um die Zwei-Naturen-Lehre, die immer wieder angezweifelt worden ist im Laufe der Geschichte und die eben immer wieder durch die bildende Kunst
also
auch wieder
und
dargestellt wird. Ja. Ganz genau. Ja. Und schon dieses kleine Kind, winzig klein, was Hunger und Durst hat, was bei der Beschneidung dann auch tatsächlich blutet und was jammert und klagt, das ist in der Lage, schon große Wunder zu bewirken und eben seine göttliche Seite sozusagen auszuspielen. Und das kommt immer wieder vor in diesen Geschichten.
Hunderte von Szenen, die man sich da vorstellen kann. Genug Stoff für ein Breitwand-Epos,
das 3-4 Stunden dauert. Ich könnte jetzt 2 Stunden erzählen.
Na gut, aber so wie ich Sie einschätze, Stefan Roller, haben Sie auch Wert darauf gelegt, nun wiederum Dinge auszustellen, bei denen der Anspruch der Künstler oder Handwerker, zum Teil haben Sie halt gar nicht den Künstleranspruch gehabt, sondern Sie waren Handwerker, sich wieder durchsetzt. Wir wollen es so glaubhaft wie möglich. Ich stelle mir vor, wir gehen diese ganze Geschichte ab und wir kommen zum Beispiel zu der Begegnung von Maria mit Elisabeth.
Aber hallo.
Da ist es eine alte Frau, aber sie ist schwanger.
Ja.
Wie zeigt das eine Handwerker?
Auf grandiose Art und Weise. Also natürlich gibt es die ganz banale Darstellung, dass Elisabeth mit dem dicken Bauch dargestellt wird, aber es gibt auch den Röntgenblick. Keine moderne Erfindung, eine sehr alte, mittelalterliche Erfindung, dass wir tatsächlich den Blick in den Bauch ermöglicht bekommen. Da gibt es dann bei den Gemälden, klein, rund, mit Heiligenschein außenrum, sehen wir dann bei Elisabeth den kleinen Johannes den Täufer, kniend in Anbetung, weil gegenüber Maria genauso schwanger steht, genau mit dem gleichen Loch im Bauch, Röntgenblick, und da sehen wir dann das Christuskind, was durch diesen Johannes angebetet wird. Also das Wunder, das Mysterium wird sichtbar gemacht. Noch viel eindrucksvoller ist es, wenn das Gleiche bei Skulpturen stattfindet. Wenn wir dann wirklich in 3D sozusagen tatsächlich eine Höhlung in diesem vorgewölbten Bauch sehen, in das dann kleine Kindchen aus Wachs oder aus Ton eingesetzt waren, mit kleinen Glasscheibe davor. Es gibt Figuren, wo man dann diese Öffnung durch einen Deckel wieder verschließen konnte, zum Beispiel.
Schaufenster in den Bauch hinein. Genau. Da sehe ich ja die Praxis von Schaustellern auch vor mir. Mhm. Die hat ja ihre Wurzeln auch in dieser Zeit, wo also man herumgereist ist mit eigentlich gruseligen Objekten, wo man noch nicht viel wusste von der realen Anatomie des Menschen. Gab ja noch keine Sektionen in dem Sinne, jedenfalls nicht erlaubte. Mhm. Oder wo man Missbildungen aus dem Tier- und Menschenreich präpariert hat und mit sich herumgetragen hat und den Menschen gezeigt hat als etwas ja zutiefst beunruhigendes, staunenmachendes, vielleicht auch angstmachendes.
Also ich denke, es geht immer darum, dass das Mysterium auf eine bestimmte Art und Weise greifbar zu machen, aber das Mysterium nicht aufzulösen. Ja, also genau so funktioniert auch die Schaustellerei. Ja, also der Grusel ist wichtig. Sobald ich den Grusel auflöse und erkläre, wie er funktioniert, gruselt es nicht mehr.
Also eigentlich sind die Schubladen, die man aufmachen kann, oder die Türchen, um in den Bauch zu kommen, dann auch wieder desillusionierend.
Irgendwie schon. Aber man weiß ja nicht wirklich, wie es funktioniert. Ja, und solange dann nicht wirklich hundertprozentig erklärt wird, wie der ganze Trick funktioniert, bleibt es auch ein Trick. Mhm. Ja, deswegen bleibt es dann auch geheimnisvoll.
Mhm. Vielen Dank, Stefan Roller, für Ihren Besuch in HR2 Kultur und für Ihre weiteren Vorhaben. Alles Gute. Für die laufende Ausstellung zu den Bilderwelten der Weihnachtsgeschichte wünsche ich dem Liebighaus recht, recht viele Besucher und angeregte Diskussionen. Und zum Abschluss des heutigen Doppelkopfs nun noch Thiel Brönner mit Happy. Es verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Barbara Henke.